wieder der sympathische Podcast von Mix
and
Match. Unter dem Motto, ein Thema, drei Meinungen. Ja, wie ihr hört, habe ich heute das folgende Thema mitgebracht. Ich habe heute ein nicht sehr einfaches Thema, also es ist schon ein bisschen schwierig. Aber ich kam auf das Thema und zwar hat Gabi letztens einen Satz zu mir gesagt. Sie meinte, ihr Vater sagte zu ihr mit 93 Jahren, ich möchte dieses Jahr noch mal die Tomaten rot sehen und dann möchte ich sterben. Mhm. Und ich dachte mir, wie schön ist das, wenn ein Mensch von sich aus sagt, jetzt möchte ich freiwillig gehen. Gut, er sieht nichts mehr großartig, er hört fast nichts mehr. Klar, mit 93 kann er auch nicht mehr im Garten arbeiten, wie er das früher gewohnt war. Es wird halt alles schwieriger, schwerer, das ist gar kein Thema. Und ja, die Wehwehchen werden auch nicht besser. Und ich finde aber schön, dass es doch einen Zeitpunkt gibt im Leben vielleicht eines Menschen, wo man nicht mehr möchte. Wo man einfach keine Lust mehr hat, wo man sagt, so jetzt ist für mich das erledigt. Ich kenne ja auch viele, die so auf die Art, ich will ewig leben. Also die wollen ja nie sterben und nie gehen, auch wenn sie es irgendwann treffen wird. Aber die haben so eine wahnsinnige Angst davor. Und ich denke, es ist nicht schön, wenn man diese Angst verliert und im Gegenteil sogar sagt, so jetzt ist die Zeit für mich gekommen, freiwillig, ich möchte jetzt gern gehen. Und dann kam natürlich auch der Gedanke auf, wo es eigentlich heute dann wirklich drum geht, und zwar um Sterbehilfe. Warum man Menschen, die das für sich entschieden haben, dass sie gehen möchten, denen nicht auch die Möglichkeit gibt, würdevoll und mit Verabschiedung abzutreten, anstatt, ja, sie müssen am Leben erhalten werden, also wenn auch schon gar kein Leben mehr in ihnen ist, egal wie, mit jeder Macht. Und ich denke einfach, das ist ja immer wieder ein Thema in Deutschland, in anderen Ländern gibt es es mittlerweile, wie in der Schweiz, da gibt es sogar die aktive Sterbehilfe, wo du in so einen Verein eintreten kannst und du entscheidest selber, wann für dich der Zeitpunkt gekommen ist. Also es geht ja nicht nur um Alter, es geht ja auch um schwere Krankheiten, wo man für sich selber entscheidet, so möchte ich eigentlich nicht leben, das ist für mich nicht lebenswürdig, geht es gar nicht um die anderen Menschen drumherum, sondern wirklich um sich selber und warum man diesen Menschen nicht ermöglicht zu sagen, ja, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, ich möchte gehen, das habe ich entschieden und dass man die dann nicht einfach lässt. Mhm. Das ist jetzt meine Meinung, dass ich also eben ich wirklich für die aktive Sterbehilfe bin, solange dieser Mensch natürlich auch das für sich selber noch entscheiden kann oder im Vorfeld was hinterlässt, wo er sagt, unter diesen Optionen, also das haben wir ja mittlerweile im Koma liegen, das gibt es ja mit lebensverlängernden Maßnahmen, aber nein, wirklich entschieden sagt zum Beispiel, ich werde durch einen Unfall auch völlig gaga im Kopf, nicht nur, dass ich gelähmt bin oder so, da kann man ja immer noch gut leben zum Teil mit, aber wirklich auch gaga im Kopf und dann entscheidet zu sagen, nee, ich will keinem auf der Pelle liegen für die nächsten 20, 30 Jahre, die ich noch lebe, aber ich selber eigentlich ja nichts mehr mitbekomme von dem, was um mich herum wirklich passiert oder das eigentlich nicht mehr schätzen kann und dann im Vorfeld auch wie so eine lebensverlängernden Maßnahmen sowas unterschreiben kann, zu sagen, wenn das passiert, sollen meine Angehörigen, also dann die dürfen gar nichts entscheiden, sondern ich habe entschieden, dass das dann so ist.
Ich denke, es ist ein total zweischneidiges Schwert. Einerseits, ja, du legst es vorher fest, jetzt als Beispiel, hast einen Unfall, wo du im Koma liegst, zu nichts mehr alleine fähig bist, nicht alleine essen kannst, nicht alleine trinken kannst, nicht alleine untenrum, musst versorgt werden und alles. Und ich glaube, grundsätzlich hat jeder Mensch diesen Überlebenswillen in sich. Und du weißt ja nicht, wenn die im Koma liegen, was die noch denken. Du weißt es wirklich nicht, ob das ein Wachkoma ist oder
eins oder Koma.
Nein, oder was du vorher entscheidest. Ich bin jetzt davon ausgegangen, ich habe vorher vorher entschieden, ich möchte, wenn der Fall eintritt, einfach keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr eigentlich. Aber du überlebst vielleicht sogar selber, ohne dass du, ja klar, Infusionen kriegst wegen Nahrung oder sowas. Aber unter Umständen denkst du ja in dem Moment ganz anders. Du bist ja vielleicht in dem Moment in einem ganz anderen Modus, wie du vorher gedacht hast. Ich möchte
gut,
das auf gar keinen
Moment,
Fall.
Moment, das muss ich mir aber auch vorher
das
überlegen.
Das muss man sich wirklich sehr gut
ja,
überlegen.
Ja gut, ist ein Punkt. Man kann ja auch mit einem, wenn man so eine Entscheidung treffen möchte, man kann ja vorher vielleicht auch sich mit einem Psychologen oder mit einer Hilfe die einen auf Sachen aufmerksam macht, an die man vielleicht sonst nicht denken würde. Aber selbst ich, wenn ich sage, ich will aber auch nicht da 2 Jahre im Koma dahin vegetieren. Und selbst wenn ich dann wieder aufwache, dann musst du alles wieder von Anfang an lernen. Und ich bin heute in einem Alter, wo ich sage, nee Leute, das lohnt sich da nicht mehr. Ja, tut mir leid, also da muss so, meine Angehörigen... Ich
auch nicht.
Ja, aber meine Angehörigen, jetzt lass mich mal aber wirklich einen Unfall haben und dann liege ich jetzt 10 Jahre im Koma. Danach muss ich erstmal 10 Jahre alles wieder lernen. Also dann ist es dann echt schon langsam vorbei.
Ich glaube ja, dass es da auch 2 Unterschiede gibt. Also das eine ist, ich mache mein, dieses, wie heißt denn das genau? Weißt du, wenn ich schon festlege...
diese lebensverlängernden Maßnahmen, das
genau.
Ist ein nicht Testament,
ja, da gibt's
Vorsorge...
irgendwie sowas, ja. Auf jeden Fall, das ist ja das eine, da überlege ich mir...
Patientenverfügung.
Genau, danke. Die Patientenverfügung, das ist ja das eine, wo ich mir eben überlege, wenn folgender Fall eintritt, bla 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 bla, dann habe ich, möchte ich, dass Folgendes passiert. Das ist eine, das andere ist aber das Thema... wo ich mir vielleicht gar keine Gedanken drüber gemacht habe. Eben jetzt bin ich zum Beispiel in einem sehr hohen, fortgeschrittenen Alter, wie jetzt der Vater von der Gabi. Und eben auch gesundheitlich jetzt nicht mehr so fit. Und habe es eigentlich gesehen. Also ich habe das Leben, habe ich durch und hatte Ding. Und jetzt finde ich, jetzt kommt auf einmal auch noch die Entscheidung, oder ich bekomme auf einmal eine sehr schwere Krankheit, wo ich persönlich der Meinung bin, dass ich mit dieser Krankheit nicht leben will, zum Beispiel erblinden oder sonst irgendwas. Und entscheide aber jetzt aus meinem Bauch heraus, und ich kann ja noch weiterleben, also es ist ja nicht so, dass ich an der Maschine hängen muss und so. Ich bin halt einfach blind, taub und stumm oder so irgendwas oder habe irgendeine andere schwere Krankheit, wo ich immer zitter und auf Hilfe angewiesen bin und für mich entscheide und mit unter diesen Voraussetzungen möchte ich nicht weiterleben. Das ist ja auch nochmal was anderes. Und dann wäre ich bei der aktiven, dann bräuchte ich ja jemanden, der mir aktiv hilft, das Leben zu beenden. Also ich mache es natürlich selber, was dann Suizid wäre, aber wenn ich das...
Ja, aber diese Suizidmethoden sind ja auch nicht immer gerade sehr angenehm und schön.
Wenn ich das aber dann entscheide, dann brauche ich jemanden, eben, der ja aktiv da eingreift und mitmacht, was in Deutschland ist, ist ja verboten. Ne?
Genau.
Und in der Schweiz gibt es diese Möglichkeit über diese Exodus, wie das heißt, wo ich dann sagen kann, okay, ich will da raus. Und da muss ich auch psychologisch einige Tests vorher machen. Also das muss, kann ich ja nicht so mit dem Finger schnippen, geht das auch nicht. Aber die Möglichkeit besteht und ich finde es persönlich gut, dass wir selbst über unser Ende, unser Lebensende entscheiden können, wenn wir denn die Wahl dann auch haben. Weißt? Also,
wenn man schon den
nicht verunfallen oder so. Ich hatte das eine Erlebnis mit der Mutter von meiner Ex, die hatte eine Patientenverfügung, und ist dann ins Krankenhaus gekommen mit einer schweren Lungenembolie, so dieser Art. Und dann hat halt der Notarzt gesagt, wir müssen was tun, sonst stirbt sie. Wir müssen intubieren und wir müssen künstlich beatmen. Und dann stand aber nur der Bruder da, der eine. Und der war so unter Dings. Und da die Patientenverfügung dem Arzt nicht vorlag, hat er ihn gefragt, gibt es sowas, wie verfahren wir? Und er hat gesagt, ja, machen Sie halt. Weißt du, da hat auch schon den Stressmoment und dann hat der Arzt sie künstlich beatmet. So. Und dann kamen die anderen Kinder und so und sagen, oh, nee, die will das ja nicht. Hier ist die Patientenverfügung. Hat der Arzt gesagt, so, jetzt haben wir ein Problem. Er kann das Atem, die Beatmung nicht abschalten, weil das ist aktive Sterbehilfe. Und es darf er nicht machen, dann macht er sich eben, verliert er seinen Job und kommt also gar nicht knaschen. Ne? Also zumindest ist das ähnlich wie Mord. Ne?
Ja.
Und das kann er nicht machen. Ne? Dann haben wir da rumgerätselt und rumgemacht und sie war dann also ein bisschen ansprechbar, dann hat er mit ihr geredet und dann hat er zu ihr gesagt, also hören Sie zu, gute Frau, es gibt eine Möglichkeit. Wenn ich jetzt das Atemgerät stopp und ziehe, also rausnehme, dann müssen Sie, was hat er gesagt, 5 oder 6 selbstständige Atemzüge machen. So, dass ich sagen kann, sie kann ja selber atmen.
Also kleiner Trick.
Wenn Sie danach nach 10 Minuten halt kollabieren, kollabieren Sie halt. Wollen Sie das probieren? Und sie hat auch vehement, sie konnte nicht sprechen, vehement, und dann hat er das gemacht. Dann hat sie auch geatmet. Und dann hat er gesagt, gut, dann kann er das Gerät jetzt weg. Und klar ist, dass sie stirbt. Ne? Das kann jetzt schnell gehen, das kann aber auch noch einen Tag oder so gehen. Das ging dann auch noch einen Tag. Und sie hat ein schönes, muss ich auch sagen, es war hier im Krankenhaus in Lörrach, ein schönes Zimmer herrichten lassen. ein Einzelzimmer, da haben sie sich rein, dann konnten wir dort, haben alle sich verabschiedet und zwei Enkel sind sogar noch über Nacht geblieben und in der Nacht am Morgen dann ist sie bei der einen Enkelin im Arm gestorben. Mhm. Fand ich sehr,
ja, sehr schön, aber jetzt frage ich mich, hat diese Frau jetzt diesen einen Tag, war das jetzt ein relativ ruhiger Tod? Oder, ja, es war ein ruhiger Tod, war jetzt nicht noch mit Schmerzen verbunden. Nein, oder wo ich dann einfach noch sage, warum diesen Menschen dann noch quälen. Also ich kenne ganz viele andere Fälle, auch von einer Bekannten, die eine Woche dabei war. Ihre Oma war 96 Jahre alt, 96, und hat eine Woche im Krankenhaus den Todeskampf gehabt. Eine Woche lang, wo nach und nach die Organe und die immer wieder irgendwas gemacht haben, wo sie auch gesagt haben, lass diese Frau doch jetzt gehen. Und wo du einfach sagst, und dann hat sie auch zu mir gesagt, sie ist so dafür, sie hätte ihre Oma so gerne schon, wo klar war, die wird das nicht überleben. Es ist gar keine Chance, es geht nur noch darum, wie lange.
Wie lange
und wieso gibt man dieser Frau nicht eine ruhige Spritze, dass sie einschläft und nicht mehr aufwacht? Und die Sache ist erledigt, diese Frau wird nicht mehr aufstehen und weiterlaufen. Nein, sie musste aber eine Woche Todeskampf überleben. Und ich finde es sowas von unwürdig.
Also ich kenne da auch einen anderen Fall von einem Mann mit Lungenkarzinom, der noch einige Jahre gut gelebt hat, um Gottes Himmels Willen, warum denn auch nicht, oder? Wurde auch operiert und alles wurde gemacht und so weiter. Am Schluss wurde es dann natürlich schlimm, mit Schmerzeka wie Sau, hat dann Morphium gekriegt und seine Tochter ist Ärztin, die hätte dann auch dürfen eigenmächtig die Morphiumdosis erhöhen, trotzdem anscheinend geschrien, bis zum Schluss war das so dermaßen Schmerzigkeit, wo ich auch sage, warum kann man da nicht einfach die Morphiumdosis so erhöhen, dass einfach ein einfaches Sterben für den Menschen möglich ist, genau. Und nicht unter Schreien, unter Menschen nicht mehr kennen, er hat ja niemanden mehr erkannt unter Morphium, ne, weil es ist ja eine Droge, Punkt, fertig, aus, aber nimmt halt doch die Schmerzen, aber die Tochter wollte halt auch nicht so viel geben, dass er dann tatsächlich eintritt, weil es ja wieder aktive Sterbehilfe, genau, respektive Mord ist. Also kannst du immer nur die Dosis, wenn du selber machen kannst, sukzessive erhöhen. Aber trotzdem ist der Mensch unter Qualen gestorben, oder? Wo ich sage, nee, Leute, also das finde ich nicht in Ordnung, finde ich auch nicht schön, weder für die Angehörigen noch für den Menschen selber. Mhm. Wenn er geistig noch so weit fit ist, dass er es mitkriegt, ist sowieso scheiße für den Menschen. Wenn er geistig gaga ist, dann sage ich mal, naja gut, okay, kriegst du es nicht mehr mit. Es sind nur die Angehörigen, die es mitkriegen. Und ich habe auch gesprochen mit meiner Älteren jetzt eben gerade nochmal, habe auch gesagt, jetzt stell dir nochmal vor, du fällst die Treppe runter. Ne? Das Schlafzimmer ist im oberen Stockwerk und du musst nachts aufs Klo und die Toilette ist unter und du fällst die Treppe runter und irgendwas ist und du kommst schon alleine nicht mehr hoch und du hast jetzt eh schon keinen Bock mehr. Soll ich tatsächlich den Notarzt anrufen? Oder soll man warten, dass du vielleicht noch selber entscheiden kannst, ja oder nein? Und war für ihn erstmal eine heftige Entscheidung. Er sagt, nee, ich glaube nicht. Ich glaube, dann ist gut.
Du wirst aber sehen, wenn du es mitkriegst, dass er die Treppe runterfällt, dass du sofort den Krankenwagen rufst, weil die Menschen so sind.
Du,
wir
bist
können,
so.
Ja, genau. Wir können nicht zuschauen und können dann sagen, oh ja, gut, stirb.
Ich wünsche mir das nur, dass man die Entscheidung dann können so treffen. Also Mutter, schwierig, wie ich auch, also mein Bruder ist ja eh weiter weg, der kriegt das dann gar nicht so direkt mit. Aber ich wünsche mir, dass wir dann entscheiden können, Notarzt direkt rufen oder mal noch warten.
Also wie gesagt, deswegen bin ich ja dann wieder für diese wirklich aktive Sterbehilfe, wo man wirklich sagt, so, ich will nicht mehr, bitte gebt mir das entsprechende Einschlafmittel, dann die Spritze danach oder was weiß ich, also wo ich einfach gar nichts mehr mitbekomme und weg bin. Und zwar für jeden, der das für sich entscheidet. Und ich sage da auch, das hat nicht mal was mit dem Alter zu tun. Also es gibt auch jüngere Menschen, die schwer Krebs haben im Endstadium, wo du genau weißt, das wird nichts mehr. Und sie werden nicht innerhalb der nächsten 3 Monate ein Medikament erfinden, wo alles wieder super gut ist. Vielleicht haben sie es sogar schon, aber geben sie uns nicht, das wissen wir auch nicht.
Ja.
Aber dann zu entscheiden, dass der Mensch dann wirklich, wie sie sagt, nicht unter diesen qualvollen Schmerzen stirbt. Ja. Meine Tante hat 3 Nächte durchgeschrien mit Krebs.
Ja.
Wo man einfach sagt, also hat kein Morphium, nichts mehr geholfen. Und da sage ich einfach, Leute, nein. Die hat sich dann auch dafür entschieden, die ist ja auch in die Schweiz und hat sich da erkundigt mit der aktiven Sterbehilfe und allem drum und dran. Die hat es dann auch in Anspruch genommen, aktive Sterbehilfe. Aber warum ist es bei uns nicht möglich, dass man sagt, so ein Mensch Die hätte sicher noch vielleicht einen Monat durchgeschrien jede Nacht vor Schmerzen, bis es sie wirklich nimmt. Was soll das?
Wir hatten bei uns im Haus eine ältere Dame, wo wir vor vielen Jahren gezogen sind. Also ich sage ältere Dame, ja. Vielleicht war sie Anfang Mitte 70, so schätze ich jetzt mal rum. Ihre Söhne haben sich nicht um sie gekümmert. Sie hat oben im dritten Stock gewohnt, die Treppe laufe schwierig wurde, Mülleimer rausstellen. Die hat uns damals schon gesagt, ich möchte am liebsten sterben. Kein Mensch kümmert sich um mich. Ich bin ganz alleine. Ja klar, schon halt guckt im Haus, dass er doch wer klein wenig mal was einkaufen kann oder Mülleimer halt rausstelle und so weiter und so weiter. Aber sie war ein sehr, sehr, sehr einsamer Mensch. Denn auch mit den Kindern da nichts genutzt, respektive ein Kind ist dann gerade auf die Welt gekommen. Das hätte nichts genutzt, wenn sie mit dem wegen Heidi da gemacht hätte. Das war zu wenig für die ganze 24 Stunden minus das, was sie geschlafen hat. Und wo wir ausgezogen sind, dann, ich glaube sicher, naja, verlobt bis erstes Kind war ich, glaube auch 6 Jahre oder so. Ja, nein, Quatsch, stimmt gar nicht, waren 3, 4 Jahre. Die war immer nur lebendig. Also die hätte nicht natürlich können gehen. Jetzt ist Einsamkeit vielleicht kein Grund zum sagen, ich tue mich im Leben entsetzen.
Warum nicht?
Ich sage ja nur, vielleicht. Ne? Das muss ja jeder für sich selber entscheiden. Ja. Jeder Mensch für sich alleine.
Genau.
Weil körperlich war sie so weit noch, dass sie doch hätte können alles bewerkstelligen in ihrem Haushalt. Sie war nicht pflegebedürftig, gar nichts, oder? Und ich habe nie erfahren, wann sie dann tatsächlich verstorben ist.
Aber der Mensch entscheidet sich doch.
Ja.
Der Mensch entscheidet sich komplett allein dafür. Und sie geht nicht, weil sie Liebeskummer hat oder weißt, also so wegen der kleinen. Nein, weil sie sich einsam fühlt und einfach, weil sie sagt, für sie ist das vorbei. Ihr Leben ist gelebt. Und dann ist die Sache, dann muss man das einfach akzeptieren, ja. Weil der Mensch es ja selber will. Und mit jedem Tier gehen wir besser um.
Das ist
in der
so,
Hinsicht.
Ja, ja, das, ja ist das ist so.
Und ein Freund von mir, der hat, war schon älter, so um die, hatte 73 rum. Und der hat dann immer gesagt, oh, ich habe so Probleme mit meinen Augen. Ich weiß nicht, was ist. Er geht jetzt in Hamburg. In Hamburg ist da so eine Spezialklinik und da geht er jetzt hin und die gucken sich das an. Und dann kam er von Hamburg zurück und dann habe ich gesagt, ja und? Da sagt er ja. Also da ist nichts mehr zu machen, er wird erblinden. Und 3 Tage später hat er sich das Leben genommen.
War eine Sache, mit der er nicht leben konnte.
Genau, aber jetzt muss dieser arme Mann sich ganz allein irgendwo das Leben nehmen. Anstatt aktive Sterbehilfe, er geht ins Krankenhaus und sagt, Leute, ich erblinde, ich kann damit nicht leben. Ja, war furchtbar.
Ja, furchtbar.
Also, wo ich dann sage, ich gehe und sage, Leute, eigentlich will ich mich aufhängen aber, oder Pulsadern aufschneiden oder was auch immer. Aber ich habe mir überlegt, hier gibt es ja aktive Sterbehilfe. Das heißt, Jörg, kommst du auch nochmal vorbei, trink mal noch ein Gläschen Sekt, bevor ich mir die Spritze geben lasse. Und dann verabschieden wir uns. Und dann ist die Sache für mich erledigt. Und das ist doch ein vernünftiger, würdiger Abschied, anstatt sich irgendwo allein im Kämmerchen sich zu erhängen.
Ja, irgendwo da am Balken aufzuhängen.
Ja,
wahrscheinlich
vielleicht, wenn
ein
wir
schrecklicher
so
Tod ist. Ne?
Ja, vielleicht, wenn wir sowas hätten, hätten wir vielleicht auch viel weniger Suizide. Weil wenn es denn das gäbe, ich sag jetzt mal für alle, für eigentlich wirklich jeden, der sich eigentlich auch umbringen will, kann da hingehen und kann sagen, nö, ich will mein Leben ein Ende setzen. Gut, dann natürlich muss da erstmal gefragt werden, warum, was sind die Gründe und so weiter. Man kann ja nicht jetzt hier gleich jedem die Spritze geben. Aber dann sehe ich schon mal, jetzt kommt ein junger Mensch und sagt, ja, ich will mich vor den Zug werfen, die hat mich verlassen. Aber sie machen ja aktive Sterbehilfe, also hier kann ich auch sterben. Und werf mich nicht vor den Zug. Dann hat man den Menschen aber auch schon eingefangen. Also es gibt da sicher auch viele, die man dann einfangen könnte und sagen könnte, Moment, also wegen Liebeskummer,
machen wir nicht mit.
Also jetzt, und dann weiß man schon, dass dieser Mensch ja Suizidgedanken hat und dem könnte man helfen. Während ein anderer kommt und sagt, hier, ich erblinde, bin so und so alt, ich will nicht mehr, das hat sich für mich erledigt, er ist vernünftig und der Psychologe sagt, ja, okay. Bevor sie sich daheim erhängen.
Oder man findet wieder eine Perspektive, das kann auch möglich sein bei solchen Gesprächen, dass man vielleicht dann erkennt, vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm zu erblinden. Vielleicht ist es einfach die Behauptung in den Raum gestellt, aber vielleicht ist es ja gar nicht so schlimm. Vielleicht kann ich ja damit auch nochmal irgendwas anfangen, ne? und ziehe das mal durch oder so. Nur die war sicherlich klar, ich weiß es nicht genau, aber was sein Schlussgedanke war, aber ihm war natürlich sicherlich klar, dass wenn ich da wirklich blind bin, wird es schwierig, mir selber einen Strick um den Hals zu nehmen oder zu hängen. Dann mache ich es lieber jetzt. Solange ich noch Herr meiner Sinne bin und auch die Möglichkeit habe, ne? Gab es ja auch diesen berühmten Gunter Sachs, ne? Der sich ja auch erschossen hat, wegen Alzheimer, glaube ich, war es.
Ja.
Genau.
Was soll das eben?
Also der hat aber noch eine Abschießparty gemacht.
Ja, aber auch für alle Hinterbliebenen ist es erstens mal furchtbar für die, die denjenigen dann finden, wenn er sich das halbe Gehirn rausgeschossen hat.
Ja, natürlich.
Das oder hat die, die
von Wohnzimmer gemacht von seiner Villa.
Ja, also wie viel da noch dranhängt.
Und die Frau findet ihn da nicht mal.
Genau, dann lieber doch in einem gemütlichen Bett, im Krankenhaus oder mit Hürde.
Und da war es auch so, dass die Frau ihn gefunden hat. Dann, weißt du, das ist natürlich auch dramatisch. Da kommt schon in das Zimmer rein und da hängt ein Mann. Ne? Ich meine, also es ist ja wirklich.
Wenn sich auch schon andere mit dem Gürtel an der Türklinke aufhängt, ne?
Ja, ja, ganz egal wie.
Wenn du willst, dann da kannst du eine Möglichkeit.
Immer Wege. Mein gut, die jetzt wirklich schwer körperlich behindert sind, die nicht mal in der Lage wäre, sich so ein Giftcocktail oder gibt dir die Möglichkeit auch selber einzunehmen. Ne? Also wird dir nur hingestellt und du musst es selber nehmen. Aber wenn du so behindert bist, dass du nicht mal mehr diesen Becher greifen und selbstständig trinken kannst, ja, dann bleibt dir eigentlich nur noch eine Spritze. Ne? Also,
ja, deswegen,
und das ist halt bei uns wirklich hochstwohl verboten.
Das ist halt
Eides Hippokrates.
Ja, das ist natürlich eben die
das hat nicht mit dem Eides Hippokrates zu tun, das ist unsere Regierung, die das nicht erlaubt.
Die Gegner führen ja zu Felte. Gerade jetzt in so einem Fall, wenn jemand so schwer behindert ist, dass wir ja gar nicht wissen, ob die Person noch leben will oder nicht. Also wenn wir jetzt die Entscheidung treffen müssen, weil es die Person ja wahrscheinlich nicht mehr kann oder vielleicht nicht mehr artikulieren kann, wo ich da in dem Schwerstbehindertenbetreuung gearbeitet habe, im Zivildienst, da waren ja auch zwei dabei, wo eben so geistig Gehirnschäden hatten, dass sie wirklich eben, wie du sagst, nicht mehr konnten selbstständig essen, nicht mehr selbstständig Toilette und so Sachen und auf dem geistigen Stand von einem ein-, zweijährigen Kind waren. Ne?
Gut, das darfst du nicht für die entscheiden, das ist klar.
Ja, eben.
Ich habe ja davon immer geredet, dass man es selber noch entscheiden kann.
Genau.
Also bei uns.
Und da ist es ein Problem, aber ich denke, bei einem gesund denkenden Mensch, sage ich jetzt mal, also gesund im Gehirn, also mit gesundem Menschenverstand, würde ich es mal so ausdrücken, der diese Entscheidung für sich trifft, die finde ich schon richtig, dass er das für sich treffen darf.
Genau.
Genau.
Und bei geistig, jetzt wirklich schwerst geistig behinderten Menschen, da würde ich sagen, da dürfen es die Eltern entscheiden, weil die Eltern natürlich auch sagen können, die merken selber, kriegt derjenige noch eigentlich was mit oder nicht. Also ich kenne auch jemanden mit einem schwerstbehinderten Kind, wirklich schwerstbehindert, und da ist ganz klar, dass die Eltern sagen, nein, das Kind kriegt das mit. Das Kind kriegt das mit, kann es nicht artikulieren, kann es nicht ausdrücken oder sonst irgendwas, aber die kümmern sich ja 24 Stunden drum, also wissen sie Bescheid. Und die haben gesagt, nein, das ist ganz klipp und klar, er kriegt die Umgebung mit, er kriegt mit, er freut sich ja auch über gewisse Dinge.
Genau.
Und von daher, also kein Thema, dann ist das ein lebenswert Mensch, also der will ja auch keiner umbringen, um Gottes Willen. Aber ich finde, das muss man dann den Eltern vielleicht überlassen, die das über die Jahre hin mitkriegen. Wenn die Eltern nicht mehr sind, kommt das sowieso in den Heim für Schwerstbehinderte, wo dann nur noch versorgt wird im Großen und Ganzen. Dann hast du ja auch nicht mehr diese Betreuung, wie du es mit den Eltern hattest, die dich auch lieben. Dann ist ja auch ein zum Teil dahin vegetieren.
Definitiv, ja.
Ja, wo ich dann auch sage, dann, und dann kann dieser schwerstbehinderte Mensch nicht mehr für sich entscheiden. Der kann dann auch nur bis zum Schluss dahin vegetieren. Also das will ich aber nicht sagen, dass ich diesen Mensch deswegen umbringen will. Vielleicht eben kriegt er ja noch genauso viel mit und er freut sich trotzdem des Lebens. Da haben die Gegner dann wieder vollkommen recht, dass ich da auch sagen kann, nein, das geht nicht.
Es ist sowieso von Fall
halt
zu Fall, muss es spezifisch betrachtet werden. Das kannst du ja nicht pauschalieren und das wollen wir auch gar nicht machen.
Nein.
Aber wir hatten jetzt auch bei uns in der Familie, ist auch schon ein paar Jahre her, respektive bei meinem Mann in der Familie, eine Frau, die behaftet war mit Allergien, dass es gekracht hat. Also Allergien gegen alles. Die konnte schlussendlich dann nur noch mit Astronautennahrung überleben und ich glaube, Stixle hätte sie vertragen, aber ich bin mir da nicht hundertprozentig sicher. Abgemagert bis auf die Knochen. Er wollte nicht, dass sie stirbt. Ihr Mann wollte sie ums Verrecken, klingt jetzt blöd, aber so sagt man es halt bei uns, wollte sie ums Verrecken bis ich behalte, am Leben halte. Sie hat mehrere Schlaganfälle gehabt, sie hat Herzinfarkte gehabt. Er hat immer wieder sie ins Krankenhaus gebracht, der Krankenwagen, den Notarzt angerufen, alles gemacht für sie, bis sie dann schlussendlich doch einfach gestorben ist, weil Organversage dann halt einfach schlimmer war wie alles andere. Und wie der Beerdigung dann, hat er gesagt, mein Gott, wie eigensüchtig war ich doch, dass ich sie bei mir behalten wollte. Sie hat nur wegen mir so lange überlebt, weil ich sie nicht golo wollte. Und ihre ist richtig dreckig gegangen und eigentlich schämt er sich mittlerweile dafür, dass er sich so lang am Leben versucht hat zu halten, damit sie bei ihm noch bleibt.
Ja.
Egal wie es
ja, ist. Ja, manchmal ist ja auch Eigensucht, Eigennutz.
Ja, der hat das ja nicht loslassen können.
Ja. Ne? Genau, ja.
Sich, das ist ja übrigens, habe ich gerade mal im Google im Google nachgeschaut und da ist ein Punkt, was für die Sterbehilfe spricht, ist eben der Punkt, dass das, ja genau.
Jetzt ist weg.
Ja, das gibt es doch nicht. Oh,
ja, guck halt nochmal schnell. Nein, aber wie gesagt, das ist wirklich eine Einzelfallentscheidung, das kann ich gar nicht pauschalieren.
Deswegen habe ich ja gesagt, wenn du diese Anlaufstelle, also natürlich, diese aktive Sterbehilfe heißt ja, dass du erstmal irgendwo hin musst und darum bittest, dass du eine aktive Sterbehilfe kriegst. Und dann musst du auch erstmal deine Gründe darlegen. Warum will ich das? Was ist passiert? Und dann hast du da vielleicht auch die Hilfe, wie er jetzt sagt, auch mit dem Erblinden. Vielleicht wäre da ein guter Psychologe gesessen und hätte gesagt, ah, das ist gar nicht schlimm, Sie können das noch machen, dies noch machen, jenes noch machen. Und da hätten wir den Verein so und so, und da hätten wir dies. Und da bräuchten wir Leute, die sowieso, und sie haben das ja auch, weiß nicht, was der vorher gemacht hat, sie wären das ja gut geeignet, um den anderen Menschen auch zu helfen, dass der sich vielleicht auch wieder nützlich fühlt. Ja. Also es gibt ganz viele Programme, wo man ja vielleicht diese Menschen, und dann hätte der sich vielleicht gar nicht erhängt, sondern hätte gesagt, ach, blind sein ist ja gar nicht so schlimm, da kann ich ja das noch machen, ne? Und dies noch machen und jenes noch machen.
Und dann kriege ich einen Blindenhund und einen Stock und alles.
Ja.
Und wenn ich, also was ich hinaus wollte, war genau, das Problem, das dieser Mann hatte mit der Frau, wo du jetzt erzählt hast, dass er nicht loslassen konnte und nicht loslassen wollte. Und das Problem, was wir ja mit dem Tod haben, ist, dass der Tod ja so eine Art Tabuthema ist. Ja,
ja, genau.
Und diese
Tabuisierung
da hilft eben die Sterbehilfe, kann dazu beitragen, dass die Menschen wieder sich mit dem Tod und dem Gehen beschäftigen, ne? Weil wir werden geboren und wir alle werden sterben. Aber viele möchten sich, ich will nicht sagen keine, aber viele möchten sich mit diesem Umstand gar nicht beschäftigen. Und wenn dann der Tag kommt, wo eben jetzt zum Beispiel Verwandte, wie jetzt das Beispiel auch von der Mutter und meiner Ex, wirklich geht oder gehen will und es auch gar keine Möglichkeit mehr gibt, es besser zu machen oder sie wieder ins Leben zurückzuholen, dann ist man konfrontiert mit dem, wenn wir jetzt dazu jetzt Ja sagen. Deswegen hat ja der Bruder von ihr auch wahrscheinlich gesagt, ja, machen Sie zum Arzt. Ne? Weil wenn er jetzt Ja gesagt hat, dann habe ich A, die Verantwortung darüber, dass meine Mutter sterben wird, B, und sie ist dann weg. Ja, jetzt ist sie noch da. Aber wenn sie nur vor sich hinröchelt, sag ich jetzt mal so brutal, ne? Weil mehr war es dann schlussendlich auch, viel mehr war es auch nicht. Mehr nur noch vor sich hinröchelt, aber Hauptsache sie lebt.
Ja, Hauptsache sie lebt. Für was, gell?
Ja. Genau. Und da gibt es eben nochmal so einen Pro-Punkt, das ist ja eben dieser Humanitätsgedanke, dass ein Mensch nicht unnötig leiden muss, bis er irgendwann mal nach Wochen.
Weil sterben ist nicht so einfach, zum Teil.
Jahre. Ja. Dahin sieht. Ne?
Ja, so leicht stirbt sich nicht, sagt man doch immer, ne? Also.
Ja, mein Nachbar ist gestorben vor kurzem. Mit dem habe ich am Tag vorher gesprochen. Dann hat er gesagt, naja, weißt du, nächste Woche ist der Tanz in den Mai. Das war Anfang Mai ist er gestorben. Oder kurz vor dem 1. Mai. Dann Tanz in den Mai, da mache ich Musik in Wolbach in der Halle. Weißt du, jetzt auch zu DJ und so. Ja, das ist super. Der war auch um die 78. Ja, und jetzt gehe ich noch zu meiner Schwester, helfe Rasenmeier. Und Rasenmeier ist ja tot, umgeflogen, Herzinfarkt. Ups, das war's.
Ja. Dann konnte es schneller passieren.
Natürlich war das dann für die ganze, für meine Vermieterfamilie, die hat das dort betroffen. Ein Schock, oder? Klar. So schnell. Und der war ja fit, weißt du, keine Krankheit gehabt hat. Der war fit und war auch gut drauf. Aber ich habe dann auch gesagt, du. Aber wenn, dann doch so, ne?
Ja, ruckzuck, batsch, weg. Ja.
Gut, jetzt ist 78, gut, ist jetzt heute auch kein Alter mehr.
Nein.
Aber es ist auch nicht 35 oder so, weißt du, ja. Ich meine, man kann nicht
und
sagen.
Und irgendwas war doch, sonst wäre er ja nicht am Herzinfarkt gestorben.
Ja gut, irgendwas war nicht in Ordnung, was man nicht wusste.
Genau.
Gut, Herzinfarkt, das kann auch plötzlich kommen, kann eine Thrombose sein, es kann irgendein choraler Verschluss und so, das kann halt passieren. Aber das passiert halt leider auch Menschen mit 25 oder mit 35.
Ja,
natürlich,
das ist dann eher schlimm, ja.
Oder wie ich, also mir
ist schlimm. Nein, es ist eigentlich immer schlimm, also egal wie alt, ja, aber...
Mir ist mit 36 passiert.
Ja, das ist dann...
Aber das ist so ein Punkt. Und dann haben die Menschen natürlich Angst, weil du hast ja dann, wenn die Person weg ist, ja keine Möglichkeit mehr, mit dieser Person zu sprechen. Sie ist einfach weg.
Wenn du jetzt selber bei deinem Herzinfarkt, den du hast, eben mit 36, wie du gerade gesagt hast, eine Patientenverfügung hättest, dass du solche Maßnahmen nicht willst, weil du einfach, sagen wir mal, schon in jungen Jahren darüber nachdenkt hast, ach, wenn das dann mal so weit ist, nee, das will ich nicht, wärst du dann gestorben, wenn sie nichts gemacht hätte?
Nein, das kannst du nicht ausschließen. Also so ein Herzinfarkt und so, da muss der Notarzt eingreifen, ne? Egal was Patientenverfügung.
Aha.
Bei der Patientenverfügung kannst du nur
sind lebensverlängernde Maßnahmen. Er war noch jung und hat nur einen Herzinfarkt. Ja. Da wird gepumpt,
das ist keine lebensverlängernde Maßnahme, sondern eine lebenserhaltende.
Okay.
Genau, ja. Also da muss er eingreifen. Also selbst wenn er an einen Unfall kommt, als Beispiel, und da wäre jetzt jemand, muss er erstmal alles tun, was notwendig ist. Er schaut keine Patientenverfügung an. Das passiert denn nicht. Ne? Gott sei Dank, also hat er das auch bei mir so gemacht. Weil das ist ja dann schon ein bisschen früh gewesen.
Ja, eben. Naja, und das ist ja alles wieder in Ordnung. Also du hast ja keine...
Ja, jetzt habe ich null Probleme.
Vollgeschädigt, also in dem Sinne, ja. Ja, gut, im Kopf stimmt manchmal nicht mehr. Er hat dann eine Zeit lang doch ein wenig Sauerstoff gekriegt.
Ich wollte gerade sagen, es zwickt und zuckt an allen Ecken und Enden, aber das Herz scheint okay zu sein. Das ist ja, wenn ich ins Krankenhaus komme, irgendwas, da habe ich jetzt, wo ich es mit dem Bein hatte, jetzt die Thrombose und der Scheiß, da habe ich das Erste. Oh, sie hat einen Herzinfarkt, dann geht es gleich Herz und Pump und guck und mach. Sage ich, mit meinem Herz ist alles okay, ich habe Füße, machen Probleme nicht.
Und die sind weiter unten.
Ja.
Aber da sind sie als allererstes, ne? Immer aufs Herz, da schauen sie gleich.
Ich erinnere in dem Zusammenhang mit dem Gespräch auch immer gerne an diesen uralten Film Säulend Grün, der mir nachhaltig in Erinnerung bliebe ist, Überbevölkerung auf der Welt. Und es gab Zentren, da ist dich als alter Mensch, könne hinwenden. Da hast du nochmal die Musik gehört, die dir gefällt, dann hast du nochmal die Bilder gesehen, die dir gefällt, ob jetzt auf dem Berg, unter Wasser oder egal.
Da klappt zu jedem Alter, konntest du da hingehen.
Ja, ich meine auch fast zu jedem
egal,
Alter.
Egal wie alt du warst.
Der eine Hauptprotagonist war dann natürlich der Opa, ne, von dem Hauptprotagonisten, wegen dem war es ein älterer Mensch. Und dann eben durch die Musik nochmal können hören, durch die Bilder nochmal können sehen, die haben Düfte eingeleitet. Das was, wenn du immer auf Rose gestanden bist, dann halt ein Rosenduft eingeleitet. Immer Garten oder sonst irgendwie was. Und dann ist ein Gas eingeflößt worden in diesen Raum. Der war auch relativ groß, wo die dann quasi gestorben sind. Und fand ich eigentlich auch der Gedanke sehr, sehr schön. Der Gedanke, der dann schlussendlich der Biusoko ist in der Fabrik. Das
brauchen
wir jetzt nicht erörtern. Aber ich fand den Gedanke eigentlich schön. Wie geil, am Ende deines Lebens, der war ja nicht krank und ich hatte einfach nur keinen Bock mehr gehabt. Dann dorthin gehe, dann unterschreibst du deine ganzen Papiere, das ganze Gedönse und dann gehst du da rein, legst dich hin und bist eine Stunde später oder was weiß ich.
Und ich finde halt den Gedanken auch ganz gut, eben wenn man solche Zentren hätte, ich sage jetzt mal wirklich, das sind dann Zentren für mich, wo du hingehen kannst.
Aber mit dem ganzen Personalmangel, den wir ja heutzutage schon haben, glaube ich nicht, dass die so ein Zentrum überhaupt könnte, irgendwie noch großartig.
Ja, aber man könnte dann vielleicht, wir haben ja heute auch die Suizidtelefon, Notfallsorge und so weiter. Vielleicht werden die dann nicht mehr so belastet, wenn man solche Zentren hätte. Also es gibt da schon, glaube ich, genug, was man da tun könnte, um Menschen aufzufangen, die zum einen gar nicht sterben müssten oder sterben brauchen, also die sich dann wirklich auch noch selber umbringen, weil sie irgendein kleines Wehwehchen haben oder sonst irgendwas, die man auffängt. Und die Menschen, die wirkliche Probleme haben, denen es wirklich oder die wirklich nicht mehr wollen, die es gar nicht gut geht, ein menschenwürdiges Sterben
ermöglichen. Ich denke, das ist grundsätzlich das, was man darauf achten sollte, auf das menschenwürdige Sterben.
Genau, das heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar, das steht in unserem Grundgesetz drin.
Ja.
Als Paragraph 1, glaube ich sogar, ne?
Ja.
Und da fängt schon mal an, da ist, also es gibt wohl nichts Unwürdigeres, als 2-3 Wochen im Krankenhaus dahin zu vegetieren, mit Schmerzen zu sterben, alles von sich zu lassen, die müssen dich waschen, die müssen dich wickeln, die müssen, und du kriegst das noch bei vollem Bewusstsein mit, also ob das noch würdig ist, nein, danke.
Ich möchte es auch nicht haben.
Ich möchte es auch nicht haben.
Aber wer möchte das?
Hat jemand von euch eine Patientenverfügung?
Ja, ja.
Definitiv.
Ich habe eine ausgefüllt, Ich habe sie bei mir in einem Ordner, aber ich müsste vielleicht mal alle informieren, wo das ist.
Ich habe keine. Ne?
Ich habe einen Ordner da von meinem Mann drin, von mir drin. Meine Eltern haben es sogar notariell hinterlegt. Die ganze Unterlage sind auch drüben. Es ist einfach ein Ordner, da ist alles drin. Weil man macht sich vielleicht in dem Alter, in dem wir sind, noch nicht so unbedingt Gedanken drüber. Ich habe sie mir gemacht irgendwann einmal und habe das dann, Schleifwerk dürfen wir ja nicht machen, bei auf einer Internetplattform habe ich das dann ausgefüllt. Hab auch, es ist gratis eigentlich, also eins und beide Patientenverfügung und was ist das andere nochmal?
Testament kannst du machen, alles Mögliche kannst du dort machen.
Ja, also kannst du dort alles Mögliche machen. Eins ist auf jeden Fall gratis, ich weiß nicht, wie es heute ist, ich war jetzt schon länger nicht mehr auf der Seite. Aber es ist auch dort hinterlegt und du kannst es auch beim Arzt hinterlegen, beim Notar hinterlegen, du kannst alles Mögliche machen. Und der Vogelkatalog, den sie haben bei der Firma, wo ich das gemacht habe, ist, finde ich, recht gut, weil...
Der ist schon fast zu übersichtlich. Ja. Manchmal weißt du gar nicht, ob du ja, nein oder ich weiß nicht ankreuzen sollst.
Also ich kann dir mal eins zeigen, weil das von Imam und dahinter liegen. Und nur, dass du mal weißt, wie sowas auch aussieht. Und du musst das halt einfach an mehrere Stellen, wie im Hausarzt zum Beispiel auch, kannst du es hinterlegen. Es kommt dann einfach in die Akte rein. Und ich finde es einfach sinnvoll, diesen Ordner zu haben. Weil du weißt nie, was passiert. Du kannst auch jederzeit ändern. Also derjenige, der dann quasi bestimmt, wenn du nicht mehr fähig bist dazu, du bestimmst ja einen, der dann für dich entscheidet. Am besten jemand nehmen, der nicht so ganz emotional mit dir verbunden ist, weil die andere kriegen es vielleicht nicht hin.
Also ja, jemand, der mich überhaupt nicht leiden kann. Ja, ja, zieht alle Kabel,
alles, alles raus. Alle Stecker, alle Stecker.
Also mich nicht.
Aber ach, warte mal, ich will erst noch sehen, was im Testament steht.
Naja, gut, du hinterlässt ja eh nichts, also von dem her. Du bist vielleicht der gute Idee.
Und sechs Kinder.
Ja. Imaginäre Kinder. Bitte.
Sechs imaginäre Kinder.
Also, wie gesagt, es ist ein hartes und ernstes Thema, aber es ist kein Thema, über das man nicht auch lachen und Spaß machen könnte. Machen meine Eltern auch immer. Weil
sie sind
ja noch
auch
am Leben und es gehört zum Leben dazu. Also du wirst geboren und irgendwann stirbst, es gehört einfach dazu. Und du musst dich zu einem gewissen Zeitpunkt damit befassen.
Vor allem, also erstens muss ich mit befassen, weil es passiert, sowieso. Und ob jetzt dein Angehöriger ist oder du selber. Weil es ist ja auch schwierig, den Angehörigen zu verlieren, ist ja ganz klar. Also musst du dich damit befassen. Und das ist ja so ein Tabuthema geworden.
Ja.
Wo die Leute gar nicht, also ich habe immer das Gefühl, die Leute wollen alle ewig leben mittlerweile. Also die haben immer das Gefühl, sie sterben irgendwie gar nie mehr. Und sind dann umso erschrockener, wenn es passiert oder wenn es drumherum passiert. Dann hörst du dir dann Sachen an, wo ich sage dann die Leute, also war doch absehbar. Denn, also wenn ich dann höre, ja plötzlich und unerwartet mit, sag jetzt mal 98.
Ja, gleich, ja.
Oder der Mann ist da mit seiner Cessna geflogen, also war schon ganz lange her. Und ist dann runtergekracht mit dem Flieger und dann hieß es, der 89-Jährige hatte wohl plötzlich und unerwartet einen Herzinfarkt. Und ich sage, nein Leute, erstens ist es nicht plötzlich und unerwartet, weil der ist 89.
Ja.
Also, ja, wollt ihr, wie lange sollte der noch leben? Also klar kann er 101 werden, aber er war 89, es ist weder plötzlich noch die Hebamme ist schuld, noch sonst irgendwas. Genau, das konnte, mit dem Alter muss man jeden Tag damit rechnen.
Die Schwägerin von meinem Vater ist jetzt 98 oder 99 geworden, ich weiß es gar nicht. Also auch so ein zähes Tier, ne? Auch ganz drahtig und ja, so vom Körperlichen her. Wirklich ein drohtiger Mensch. Ja, die kann natürlich jetzt auch nicht mehr so im Garten schaffen, wie sie früher immer geschafft hat. Ja klar, auf dem Dorf mit fünf Kindern, logisch kann die nicht mehr so im Garten. Also es geht jetzt gar nicht mehr, aber sie hat dem auch lang hinterhergejommen und dass sie nicht mehr im Garten das machen kann, was sie eigentlich sonst auch immer gemacht hat. Dass das jetzt nicht mehr geht, oder? Und du merkst vom Kopf her, es wird weniger. Ihr ältester Sohn lebt bei ihr im Haus, ist ja nicht mehr Familie, aber es sind mehrere Wohnungen drin in dem Haus. Und der verpflegt sich jetzt natürlich und ist auch oft bei ihr unten. Der ist mittlerweile ja auch 10 Jahre älter, also der ist 73 mittlerweile.
Ja,
der älteste Sohn,
darf
man ja nicht vergessen. Und der Umstand stirbt er noch vor ihr, das weiß man ja auch nicht, oder in dem Alter. Aber klar, was ich nicht schön finde, ist eben einsam sterben. Weil wir haben viel zu viele einsame Menschen in der Welt. Also wenn irgendjemand in eurer Umgebung, im gleichen Haus oder wie auch immer, schwätzt mit den Leuten, die sind für jede paar Minuten sind die dankbar, wo man ihnen einfach den schnöden Alltag wenn abwechselt. Oder?
Vereinsamung ist viel schlimmer. Ja.
Vereinsamung ist eins von den ganz, ganz schlimmen Sachen. Also kümmert euch umeinander und zwar jeder um jeden.
Und vielleicht würde auch so einige dann länger machen wollen, wenn sie eben nicht so einsam wären. Gibt es ja mittlerweile auch schon Zentren, habe ich letztens gesehen, das war auf jeden Fall in England, Da gibt es praktisch wie so ein Haus der Begegnungen und da kommen alles alte Menschen hin, die sind nämlich alle einsam, leben alle nur allein in ihrer Wohnung und vegetieren praktisch vor sich hin. Und da hat man dieses Zentrum, ist auch so irgendwie von der Kirchengemeinde aus. Und da gehen die jetzt alle hin und die veranstalten dort also Bingo-Abende. Die zwei Schwestern, oder zwei, die sich da kennengelernt haben, zwei, das sind jetzt Freundinnen, die organisieren Gartenarbeit draußen, weil da auch so ein Gärtchen noch mit dabei ist, dass jeder kommen kann und Blümchen machen und ein bisschen gärtnern kann. Und die haben auch gesagt, dieses Zentrum hat ihnen so viel geholfen, weil sie so einsam waren und jetzt doch da ihre Mittage haben, wo sie vorbeigehen, wo sie sich alle gegenseitig unterstützen, helfen und machen. Es gibt also auch sowas sollte es viel mehr geben. Es
gibt auch in vielen Orten Demenzstationen. Ne? In eine habe ich mal gesehen, die war bei diesem, wo sie diese Gärte machen, bei ihrer Sendung. Da machen sie halt so Gärte, machen alles schön und so viel Geld steht zur Verfügung und dann machen die das. Und die haben hinter dem Haus einen riesen Garten gehabt. Aber der Garten war halt nicht mehr bewirtschaftet, weil die gar keine Zeit gehabt, das Gärtle herzurichten, weil sie sich auch so mit einer Demenzkranken beschäftigt sind. Und das sind gefühlt alle Alte in der Umgebung, das ist nur eine Tagesstätte. Also ich komme irgendwann nach dem Frühstück und gehe dann vor oder zum Abendessen wieder. Und jetzt sind die denen hinten in Garten angelegt mit einem Rundweg, weil man weiß ja, die Demenzkranke, die möchte natürlich ja hier geradeaus, ne, das hier am Bahnhof sitze ich, weil da warte ich, ne, sind also auch schöne kleine Bushaltestelle in den Garten angemacht, Hollywood-Schaukel und so Gedöns und aber ein Rundweg, sodass die immer automatisch vom Haus aus raus diesen Weg müssen laufen, können wir wieder ans Haus zurück, damit okay. Sie den Weg auch wieder finden. Ist mittlerweile auch eingezäunt, die können also auch da nicht raus. So schön, toll, ja. Sie haben einen Kräutergarten angelegt, dass sie auch mit dem Rollstuhl können unten drunter fahren, so hochbeetmäßig haben sie extra gemacht. Also wirklich sehr, sehr sinnvoll und habe das heute noch im Kopf und denke, ja, wenn es das gäbe in jeder Stadt, in jedem Viertel, in größere Städte, können sie auch in einem Viertel sowas gehen, wo sich einfach die alte, einsame Menschen, ob sie jetzt dement sind oder ob sie sonst irgendeine Krankheit haben, im Rollstuhl sitzen oder wie auch immer, einfach, dass sie sich können dort anwenden, dass sie eben nicht mehr so einsam sind.
Ja, und da bräuchtest du gar nicht so viel Personal, nein, weil zum Teil kommen ja nicht nur Demenzkranke, sondern auch andere einsame Menschen, die wiederum die Demenzkranken
betreuen. Genau, die betreuen. Können helfen, Deutschland die Spiele ist ja machen mit denen oder so.
Das Land der Ehrenämter, also
ja. Ja.
Wir machen ja so viel ehrenamtlich bei uns.
Ja.
Oder, und ich glaube auch bei dieser aktiven Sterbehilfe könnten sich sehr viele ehrenamtlich engagieren. Ja. Und ich glaube, dass da auch viele, selbst Ärzte, sich ehrenamtlich engagieren würden.
Es gibt, glaube ich, sogar in Deutschland auch einen Verein, wo die Leute schult zur Sterbebegleitung.
Ja, genau.
Ja, das gibt es ja auch. Gibt's auch. Da kannst du dich anwenden und kannst sagen, hey, ich habe das Gefühl, vielleicht sogar auch ein jüngerer, einsamer Mensch, jünger, also 50, 60 oder wie auch immer, nicht mehr im Berufsleben, sagen wir es mal so. Vielleicht jemand, der sagt, hey, das finde ich ganz gut, ich habe jetzt meine Mama begleitet, der ist jetzt gestorben. Ich fand es eigentlich toll, dass ich ihn habe können und dürfe begleiten. Wäre vielleicht etwas und dann so eine Schulung mitmachen und sich einfach um die Sterbende zu kümmern,
ja,
mit ihnen den Weg zu gehen, weil der Weg ist selten einfach.
Genau.
Und für die, die halt eben einsam sind und niemanden mehr haben, ist er natürlich grausam.
Absolut. Ja, genau. Also ja. Kann er grausam sein. Es kommt natürlich auch auf den Typus Mensch an. Ne?
Jo.
Aber meine Mutter hat es ja mal gesagt, weil wir ja den Großvater gepflegt haben. Und mein Großvater, gut, der war zwar immer aktiv, hat immer was gemacht, hat mit seinem Rollator immer in der Stadt in Wiel zum Kaufring dort oben, wo der Chinese ist. Und mit denen hat er sich, die sind ja eigentlich Vietnamesen, aber er hat sich gut verstanden und die haben dann eben eher das Mittagessen gekriegt, hat immer Süppli gegessen dort und ist da wieder eingewackelt. Aber sonst hätte er auch nicht viel gemacht. Und meine Mutter hat auch immer gesagt, du könntest doch das oder da oder Ding. Und einfach auch mit älteren Leuten. Und ich habe halt in seinem Zimmer gehockt. Ne? Also Zimmer, er hat ein schönes Zimmer gehabt. Und schon halt in seinem Zimmer gehockt oder wenn ihm durch den Garten geschlurpt. Das hat er auch gern gemacht. Aber so Vereinsame, das kann natürlich auch, manchmal ist es auch fehlende Eigeninitiative. Ne? Es gibt schon auch ein paar Angebote, wo man wahrnehmen kann. Ne? Und ich hatte einen Patienten, der hatte Alzheimer, glaube ich, also nicht Demenz, sondern wirklich Alzheimer, wobei ich glaube, es ähnliche Krankheit ist.
Ja.
Auf jeden Fall, der war im Altenheim oben in Lörrach im Bug und Bruckrein, oder Bruckrein. Und er hat selber initiiert, dass einmal in der Woche jemand kommt von der Arbeiterwohlfahrt, der mit ihm Schach spielt. Nur das hätte er natürlich vergessen. Mir aber von der Arbeiterwohlfahrt natürlich nicht, weil er zahlt ja. Also bin ich da, sind wir da jedes Mal eine, einmal in der Woche, immer andere von uns. Und ich bin dann ein paar Mal da gewesen. Und dann sage ich, guten Tag, Herr XY. Guten Tag, wie geht es Ihnen heute? So, und denk, kennen wir uns? Ja, ich war schon mal da. Echt? Ja, was haben wir gemacht? Sagen wir, haben Schach gespielt. Sie können Schach spielen. Schach spielen hätte können. Und dann, und sehr gut, hätte ich keine Chance gehabt. Und dann haben wir Schach, also ich bin jetzt auch kein guter Schachspieler, muss man dazu sagen. Auf jeden Fall haben wir dann, sind wir dann aus in der Garten, wenn schon wieder war, in der Schach gespielt, dann hat er mir erzählt, immer erzählt von seinem Ding, der hat in Binzen gewohnt und sagt, ja, ich habe auch im Winkel. Ja, die haben auch in Binzen gewohnt. Ja. Ich war immer sehen, weißt
du. Ja, ja.
Aber jetzt muss ich sie mal ganz ernstes fragen. Sag ich, ah, was? Wieso kommen Sie zu mir? Sag ich, weil die Arbeiterwohlfahrt einmal in der Woche jemand zu Ihnen schickt, der mit Ihnen Schach spielen soll. Ja, warum macht ihr das? Sag ich, weil Sie uns engagiert haben. Hab ich das gemacht? Herr B. Schlaufuchs. Der war so ehrlich, der Typ. Aber eben, der hätte es wirklich nicht gewusst, aber der war immer noch, war so in der Wahrnehmung, war voll fit, ne? Einfach vergessen, Ding, Sachen verlegen. Hättest aber immer aufpassen müssen, ne? Weil Ding, da hätte er den Schuh ausgezogen und so und lässt ihn einfach liegen und läuft wieder. Und ich, und der Schuh? Ja, jetzt habe ich gar keinen Schuh mehr. Weißt du?
Witzig.
Witzig. Und das fand ich aber cool, dass der als eigentliches Thema jetzt auch mit dem Vereinsamen, dass der jetzt in die letzte Lebensum sich wenigstens in der Buch einmal jemand gönnt hat, mit dem er Schach spielen kann. Mhm. Weil er gesagt mit denen alten Dortelisto kannst du nicht Schach spielen.
Nicht? Aber er hat ja auch vergessen.
Das Schach spielen hat er aber noch können.
Das hat er noch können, ja.
Ja, er hat auch noch so Kindheit und Ding. Ja, dann hat er gesagt, ja, alles weiß ich nicht. Aber es kommt, mal kommt wieder etwas. Und ich dann denke, ha, Schenkelklopfer, super. Und dann, ich mache wieder ein Loch. Sitze ich da, wer bin ich eigentlich, wo komme ich her und weiß es nicht. Mhm. Der, das ist, glaube ich, die Krankheit, die ich habe. Sag ich, ja, sie haben Alzheimer. Ja, genau, das ist das Problem. Mhm. Genau, das ist das Problem.
Das vergessen.
Aber der
ja.
War auch schon, ja, ja. War auch schon relativ alt, ne? Also Mitte 80, Mitte, Ende 80, ist dann auch irgendwann gestorben. Aber der ging, ich glaube, ich trotz Alzheimer fröhlich und zufrieden. Das war halt auch fröhliche Natur. Also,
ja. Auch die eine Tante von mir, da ist auch deren, ihre Mama ist verstorben, war auch nicht so alt, Mitte 70 würde ich jetzt mal sagen. Und sie ist dann noch Steine ins Altersheim gekommen. Und dort hat sie dann Bingo oben da organisiert. Sie hat dann also noch, weil sie war noch so fit, aber wollte halt auch nicht allein in dem Riesenhaus bleiben, jetzt wo er weg ist, oder? Und hat sie dann quasi selber ins Altersheim verfrachtet und hat dort angefangen zu organisieren, hat Mittag mit dem Kaffee geholfen, sie hat das gemacht, sie hat jenes gemacht, bis es halt nicht mehr gegangen ist und sie dann halt auch einfach selber gestorben ist. Aber die hat es voll genossen, die war plötzlich wieder top wieder her, nachdem sie dann den Mann so lang gepflegt hat, bis der verstorben war, ist die in dem Altersheim aufgeklebt wie eine Wahnsinnige, weil dann hätte sie wieder eine Aufgabe gehabt, sie ja, hat was zu machen gehabt,
das ist ja,
sie
hat wieder die ganze
Luft geschwätzt, ja. Es gibt natürlich auch viele, die werden böse im Alter, obwohl sie es gar nicht mögen, die man dann zum Teil auch fixieren muss. Kennen wir auch einen Fall bei uns in der aus der Nachbarschaft. Ist nicht mehr gegangen. Abgehauen, beleidigend, Leute angegriffen.
Ja, aber auch dann dement.
Voraussichtlich, ja.
Ja, weil das werden meistens die Dementen, aber die werden so aggressiv, weil sie ja selber nicht mehr wissen,
was sie sind. Ja, ja, die kennen auch die Menschen ja nicht
drum. Die Menschen nicht mehr und alle wollen dann was Böses, ja. Und sie werden dann auch richtig böse und ekelhaft.
Ja. Ich meine, es ist keine schöne Situation, aber wenn, und die Pflegekräfte sind halt nun mal leider überfordert, es gibt einfach viel zu wenige, die auch Nachtschichten machen, die manchmal ist eine Person für eine komplette Nachtschicht allein Klo. Also,
das ist wieder ein Thema für sich.
Ja, das ist ein Thema für sich, aber spielt natürlich in dieses Thema auch ein Stück weit mit ihnen, ne, dass sie einfach die Pflegekräfte, die wir haben, nicht mehr in der Lage sind, dem Herr zu werden, respektive können sich ich weiß gar nicht was, es gibt eine Vorgabe, wie viele Patienten du nachts betreuen kannst oder sollst als Nachbar.
Und gerade nachts geht es denen zum Teil natürlich viel schlechter als tagsüber.
Und dann wird ständig klingelt und
da kann ich sie nicht schlafen und so. Ja. Du hast ja immer Dinge.
Ja, es ist ein ganz schwieriges Thema.
Nachtdienst in dem Altersheim ist kein Unischlecken. Ich weiß das von der Barbara, wenn man so ein Heim geleitet hätte, also so ein kleines Heim. Und Nacht war Action.
Ja, Nacht ist meistens. Die kennen ja auch nicht unbedingt Tag und Nacht. Ne? Jetzt mal im letzten Fall so ein Blinde, der sieht ja nicht unbedingt, ist hell oder ist dunkel. Mhm. Und für ihn Abendessen ist vielleicht viel wie Mittagessen oder wie Frühstück.
Es gibt so mannigfaltige Erkrankungen und nee, das ist nicht einfach. Also es ist nicht ein Job, den jeder machen kann.
Nein, auf gar keinen Fall.
Ja, aber wie gesagt, also ich möchte einfach nur sagen, kümmert euch um die, die um euch rum sind.
Um die Einsamen.
Ja, um die Einsamen.
Und wir brauchen wieder eine neue Petition für die aktive Sterbehilfe.
Ja.
Also Ideen hätte ich genug, können Sie an mich wenden, ich wäre dann die Ministerin dafür. Ich leite das dann
genau,
alles.
Genau, so machen wir das.
Und dann wird den Menschen endlich geholfen.
Megalogirl.
Auch beim Sterben.
Megalogirl@web.de.
Ja, genau.
Megalogirl.
Ja, steht meistens ja unter der Beschreibung. Der Beschreibung, ja, unten drin.
Skialiden.
Falls jemand mithelfen möchte, darf er sich gerne an uns wenden.
Genau.
Also, dann sagen wir tschüss, bis nächste Woche.
Genau.
Genau. Ciao.
Genau. Ciao.